Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, ich darf zunächst herzliche Grüße euch überbringen aus dem Norden unseres Landes. Die Schleswig-Holsteiner, die Gemeinschaftsgeschwister dort, haben in diesem Jahr auch ihr 125. Jubiläum gefeiert. Und ich komme gerade aus Schleswig-Holstein und von den Hamburger Gemeinschaftstagen und soll euch von den Brüdern und Schwestern im Norden unseres Landes herzlich grüßen und Segenswünsche überbringen. Nun, liebe Freunde, wollen wir uns in dieser gottesdienstlichen Stunde auf den Grund besinnen, auf dem die Kirche stehen muss und damit auch unsere Gemeinschaftsbewegung, wenn wir das bleiben wollen, was wir nach dem Willen Gottes sein sollen. Wir hörten das Wort aus dem dritten Kapitel des ersten Korintherbriefes. Ich sage es noch einmal, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Der Apostel Paulus vergleicht die christliche Gemeinde mit dem Bild eines Hauses. Ein Haus braucht ein festes Fundament, wenn es den Stürmen und Erschütterungen standhalten will. Wenn die christliche Gemeinde in den Kämpfen und Stürmen der Welt bestehen will, wenn sie in den Versuchungen und Verfolgungen standhalten will, dann braucht sie das feste Fundament, von dem sie getragen wird. Und der Apostel Paulus sagt, die Gemeinde hat dieses Fundament, diesen Grund hat der lebendige Gott selber gelegt. Vor Grundlegung der Welt hat er diesen Grund der Gemeinde gesetzt. Der Grund heißt Jesus Christus. Als der Apostel Paulus mit dem Evangelium durch die damalige Welt gezogen ist, hat er Menschen auf diesen Grund gerufen und die Gemeinde auf diesen Grund, den Gott selber gelegt hat, auferbaut. Er hat der Gemeinde bezeugt, Jesus ist der Christus. Denn, liebe Brüder und Schwestern, dieses Fundament der Gemeinde, auf dem sie erbaut ist, dieses Fundament, auf dem unser ganz persönliches Christenleben stehen darf, wird zugleich zum Bekenntnis der Gemeinde. Und der Apostel Paulus verpflichtet die Gemeinde auf dieses Bekenntnis. Es heißt, Jesus ist der Christus. Gleich nach der Bekehrung des Paulus heißt es in der Apostelgeschichte von ihm, dass er das verkündigt hat, dass er das aus dem Alten Testament begründet hat, dass er das dem jüdischen Volk gesagt hat, dass diese Aussage leidenschaftlich abgelehnt hat. Dieser Jesus von Nazareth ist der Christus des lebendigen Gottes. Er ist der, auf den die Väter gewartet haben. Er ist der, den die Propheten verkündigt haben. In diesem Jesus von Nazareth ist die Messias-Verheißung des alten Bundes erfüllt. Jesus ist der Christus. Das ist der ewige Grund der Gemeinde. Der Grund, der heute so gültig und so nötig ist, wie zu des Apostels Zeiten. Liebe Brüder und Schwestern, dass ich es noch einmal unterstreiche, wir können als Gemeinde nur leben und als einzelne Christen nur bestehen, wenn wir auf diesem Grunde bleiben und dieses Bekenntnis festhalten. Was aber heißt dieses Bekenntnis? Jesus ist der Christus. Zu jedem Bekenntnis gehört das Nein und gehört das Ja. Gestern, so wurden wir daran erinnert, war der Reformationstag, als unsere Väter ihre Bekenntnisse abgelegt haben. Da haben sie in ihren Bekenntnissen das gesagt, was Grund des Glaubens ist. Und sie haben zugleich Nein gesagt zu allem falschen Glauben. Und als vor etwa 50 Jahren die Väter in Barmen gegen die damalige Ideologie ihr Bekenntnis abgelegt haben und sich zu dem Christus der Schrift bekannten, da haben sie Ja und Nein gesagt. Wenn wir dieses Bekenntnis heute sprechen, Jesus ist der Christus, dann lasst mich zuerst von einem dreifachen Nein sprechen, dass wir damit sagen, wenn wir uns zum biblischen Christus bekennen. Es ist das Nein zu allen menschlichen Jesus-Vorstellungen, so großartig und so ehrwürdig sie auch sein mögen. Menschliche Jesus-Vorstellungen: er ist einer der großen religiösen Gestalten der Menschheitsgeschichte. Er hat uns eine hohe Moral gebracht. Wenn nur alle nach der Bergpredigt leben würden, dann sähe es anders aus in dieser Welt. Der große verstorbene Philosoph Karl Jaspers hat Jesus unter die paar maßgebenden Leute gestellt, die über diese Erde gegangen sind, maßgebend in dem Sinne, dass man an ihnen Maß nehmen kann und dass sie Maßstäbe gesetzt haben, nach denen wir leben und handeln können. Oder wir denken an das andere menschliche Jesusbilder. Er ist das Vorbild der Revolution. Er hat für die Gerechtigkeit gekämpft, gegen die Ungerechtigkeit. Er ist gegen das gesellschaftliche Denken seiner Zeit angegangen. Er hat die Tabus seiner Zeit durchbrochen. Und all die Gesetze, die Menschen damals diskriminiert haben, darum wurde er bekämpft. Er ist an seinen Idealen gescheitert. Aber das Große an ihm ist, dass er seinen Idealen treu geblieben ist, bis in den Tod. Liebe Brüder und Schwestern, in diesen menschlichen Jesus-Vorstellungen stecken Körnlein von Wahrheit, aber es ist nicht der Christus der Heiligen Schrift. Wir sagen Nein zu allen Tendenzen, die Jesus einordnen wollen in die religiöse Welt der Menschheit. Das heißt dann so, Jesus ist einer unter vielen. Es gibt viele Wege zu Gott. Jesus ist einer davon. Es haben viele in dieser Welt Wahrheiten gesagt. Jesus ist einer davon. Und wenn man die ganze Wahrheit finden will, dann muss man bei vielen suchen. Meine Brüder und Schwestern, der Religionsstifter Jesus ist nicht der Christus der Heiligen Schrift. Und wir sagen schließlich Nein zu allen irdischen Messias-Erwartungen, wie sie immer wieder durch die Menschheitsgeschichte hindurchgegangen sind. Menschen als die Heilsbringer, Menschen als die Heilskönige, die sich anschicken, ihre tausendjährigen Reiche auf dieser Erde zu errichten. Und dann sind Völker enttäuscht, Hoffnungen zerbrochen, Trümmerfelder bleiben zurück. Diese irdischen Messias-Erwartungen werden ja ihre höchste Steigerung erfahren im kommenden Weltreich des Antichristen. Ist er nicht der König des Heils? Wird er nicht proklamieren, der alte Jesus, der Christus, ist nun überflüssig? Was er nicht fertig gebracht hat in Jahrtausenden, das werde ich vollenden. Gegen diese Entwürfe, Meinungen und Erwartungen der Menschen steht das Bekenntnis, auf dem wir bleiben wollen und das wir weiter sagen wollen. Jesus ist der Christ. Liebe Gemeinde, in diesem Bekenntnis bezeugt die Gemeinde die Einmaligkeit, die Einzigartigkeit, die Unüberwindbarkeit ihres Herrn. Sie bezeugt mit dem Apostel Petrus, es ist in keinem anderen Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, darin wir sollen errettet werden, als allein dieser Name Jesus, der Christus. Dass Jesus der Christus ist, das wissen wir nicht aus uns selbst. Das wissen wir, weil Gott es uns durch das Zeugnis der Propheten und Apostel enthüllt und geoffenbart hat. Und lasst mich nun, liebe Brüder und Schwestern, dieses Bekenntnis, Jesus ist der Christus, in aller Kürze, in einer dreifachen Weise vor euch entfalten. Dieses Bekenntnis beinhaltet, dieser Jesus von Nazareth ist der ewige Sohn Gottes. Das hat Gott selber bezeugt, als er in der Stunde der Verklärung das Wort über seinen Sohn ausgesprochen hat. Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Und das hat Jesus selber bezeugt, als er vor dem Hohen Rat steht, in der Stunde, als es um Leben und Tod geht, und der Hohe Priester ihn fragt, indem er die Schwurhand vor Gott erhebt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du seist der Christus, der Sohn Gottes. Und Jesus darauf antwortet, du sagst es. Sohn Gottes, das will besagen, liebe Freunde, Jesus hat eine Vorgeschichte wie keiner von uns. Martin Luther singt in einem seiner großen Weihnachtslieder des ewigen Vaters einig Kind, jetzt man in der Krippe quitt, oder den aller Weltkreis nie beschloss, der liegt in Marienschoß. Er ist der Sohn Gottes, durch den alles gemacht ist, was geschaffen ist. Durch den Gott die Welten und alles Leben ins Dasein rief. Denken wir an das große Zeugnis von dem Schöpfungsmittler Christus im Kolosserbrief des Apostels. Dieser ewige Sohn Gottes kommt zu uns in Raum und Zeit. Das Wort ward Fleisch. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und er wird Mensch wie wir, Mensch im Hunger und in der Heimatlosigkeit, Mensch in der Versuchlichkeit und Mensch im Leiden. Er kommt zu uns und sagt zu uns, wer mich hört, der hört Gott. Wer mich sieht, der sieht Gott. Er kommt zu uns und handelt an uns und unter uns an Gottes Stadt, indem er uns die Sünden vergibt, indem er uns die Ketten zerbricht und uns in die Freiheit der Kinder Gottes führt. Jesus fragt seine Jünger, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Und darauf antwortet Petrus für sie alle, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus zu ihm, Fleisch und Blut, dein eigener Verstand, habe dir das nicht enthüllt, sondern mein Vater im Himmel. Seitdem der Sohn Gottes zu uns gekommen ist, ist Gott kein Geheimnis mehr. In Christus ist er gegenwärtig. Da kannst du ihn finden. Aber zu diesem ersten Jesus, der Christus, er ist der ewige Sohn Gottes, der in der Fülle der Zeit uns das Geheimnis Gott enthüllt hat. Der zweite Satz, der ewige Gottessohn macht sich zum Gottesknecht. Als Jesus in seinem ersten Advent zu uns gekommen ist, kam er nicht in Königsherrlichkeit. Er nahm Knechtsgestalt an, sagt Paulus im Philipperbrief. Und ein Leitwort über dem Leben Jesu ist dieses: des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass ich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zum Lösegeld für die ganze Welt. Er ist der Knecht Gottes, der das erfüllt, was vom leidenden Gottesknecht Jesaja 53 geschrieben steht. Er nimmt die Strafe, meine Strafe auf sich. Er geht für mich ins Gericht Gottes. Er trägt meine Schuld aufs Kreuz. Er wird für mich das Opferlamm, das sich an meiner Stadt schlachten lässt. Er wird mein großer Stellvertreter in seinem Leiden und Sterben. Dort an seinem Kreuz vollzieht sich der selige Tausch. Er nimmt meine Lumpen und gibt mir das neue Kleid seiner Gerechtigkeit. Wie Luther das unvergesslich schön zum Ausdruck gebracht hat. Der Apostel Petrus malt das in drastischen Farben, wenn er im zweiten Kapitel seines ersten Briefes sagt und schreibt: Jesus, der Christus, der Gottesknecht, hat meine Sünden auf seinen Leib genommen. Er hat sie zu den Seinen gemacht. Er ist nicht auf Distanz zu meinen Sünden geblieben. Er hat sie auf seine Schultern genommen. Er hat sie hinaufgeschleppt auf das Holz, sagt der Apostel. Er ist zusammengebrochen unter meiner Schuld und unter deiner und unter der ganzen Welt. Da hängt er, der große Schmerzensmann. Du großer Schmerzensmann, vom Vater so geschlagen. Der Gottesknecht, der meine Schuldfrage erledigt, damit ich wieder atmen kann. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus, der Christus, der Knecht Gottes, ist allein der Garant unserer ewigen Errettung. Der Grund, da ich Gründe habe, mir gesungen, ist Christus und sein Blut. Das mache, dass ich finde, das ewige, wahre Gut. Nein, nein, meine Seligkeit liegt nicht in meinen frommen Stimmungen. Meine Seligkeit liegt nicht in meinen geistlichen Erkenntnissen. Meine Seligkeit liegt nicht im Fortschreiten meiner Heiligung, sondern sie bleibt verankert in dem, was der Knecht für mich getan hat. Auf nichts anderes kannst du leben und sterben. Und das Dritte, was dieses Bekenntnis uns sagt, Jesus ist der Christus, der Gottesknecht ist der Menschensohn. Die Bibelkenner unter uns wissen, dass diese Aussage der Menschensohn die Lieblingsaussage im Munde Jesu ist. Ihr werdet kommen sehen des Menschensohn. Des Menschensohn ist gekommen, zu suchen, zu retten, was verloren ist. Der Herr Jesus nimmt mit diesem Wort vom Menschensohn das prophetische Wort auf, das uns beim Propheten Daniel begegnet. Das, was Daniel dort schaut, einen Menschensohn vor Gott steht. Dazu sagt der Herr, ist in meiner Person erfüllt. Der Christus ist der Menschensohn. Und wenn man dieses Wort vom Menschensohn untersucht, dann sind es zwei Töne oder zwei Wahrheiten, zwei Wirklichkeiten, die in diesem Wort drinstecken. Der Menschensohn ist der Weltenrichter und er ist der Weltenherrscher. Paulus steht vor den philosophisch Gebildeten auf dem Areopag in Athen. Und er sagt diesen Männern, Gott, der lebendige Gott, hat einen Tag gesetzt, an welchen er den Weltkreis richten wird. Durch einen Mann, den er von den Toten auferweckt hat. Durch den Christus. Der Weltenrichter ist, dem Gott das Gericht übergeben hat, ist zugleich der Weltenherrscher. Er ist es heute schon. Wir sind keine Toren von vorgestern, wenn wir mit den Vätern singen, Jesus Christus herrscht als König, alles ist ihm untertänig. Oder wenn wir mit Blumhardt singen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt. Es ist ja nur noch eine Frage der Zeit. Einer kleinen Zeit, sagt Jesus im Johannesevangelium, bis das vor der ganzen Völkerwelt offenbar sein wird und alle Zungen bekennen werden und alle Knie sich beugen werden und das Bekenntnis aufklingt, dass Jesus der Herr, der Christus sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, das ist unser Auftrag, dass wir diesen Grund verkündigen und dieses Bekenntnis dankbar und demütig weitersagen. In eine Zeit und Welt hinein, in der es so viele Verunsicherungen gibt, in eine Zeit und Welt hinein, in der so viele Fundamente in Trümmern gehen und zerbrechen, dass wir das Menschen anbieten, Menschen dazu einladen in der Liebe Christi. Jesus sagt doch, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. dass wir das Menschen sagen, vor allem auch einer verunsicherten jungen Generation, die von Ideologien hin und her gerissen wird, was wir selber erfahren haben, dass man auf diesen Felsen stehen und zittern kann, aber dass dieser Felsen nicht mitzittert. An solch einem Jubiläumstag geht es darum, dass wir unseren Standort überprüfen. Jeder Einzelne unter uns und solch ein Gemeinschaftsverband insgesamt, damit sich da nicht heimlich etwas verschiebt in unserem geistlichen Leben. Standortüberprüfung, ob wir denn auf diesem Grunde stehen und ob das denn in Wahrheit unser Bekenntnis ist. Christus, Grund, Mitte und Ziel. Im Lauf der Geschichte hat sich auch in der Christenheit viel verändert. Auch ein Gemeinschaftsverband bleibt im Grunde genommen nicht, wie er war. Strukturen ändern sich, Organisationsformen ändern sich im Lauf der Zeit. Das alles ist nicht das Evangelium und wir Pietisten müssen höllisch aufpassen, dass wir nicht oft Form und Inhalt verwechseln. Das alles ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist er. Er ganz allein. Jesus der Christus. Die bleibende Hilfe. Das volle Heil. Und unsere ganze Hoffnung. Amen.